Ich möchte gern noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns das Leben gibst, das sich wirklich lohnt, so wie wir es gerade gesungen haben. Wir danken dir, dass wir immer wieder auch auf dein Wort hören dürfen und uns ermutigen lassen, weil wir darin sehen, was für eine Fülle wir in dir haben. Rede du auch am heutigen Abend zu uns und lass du uns gestärkt werden zu deiner Verherrlichung und zum Aufbau deiner Gemeinde. Amen. In der letzten Bibelstunde haben wir uns mit dem Anfangsgruß vom Epheserbrief beschäftigt und im Anschluss daran haben wir uns auch den Vers 3 angeschaut. Dort steht ja: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Als Menschen, die wir an Jesus Christus glauben, sind wir im Grunde genommen die reichsten Menschen, die es überhaupt gibt. Nicht im Sinne vom irdisch vergänglichen Reichtum, sondern im Sinne vom geistlichen Reichtum. Wir haben quasi eine ganze Schatzkammer voller geistlicher Segnungen. Die gehört uns. Schön, wenn man so eine Schatzkammer hat. Und heute Abend wollen wir diese Schatzkammer, die wir in Christus haben, mal genauer betrachten. Die lesen wir in Epheser 1, die Verse 4 bis 14. Zunächst die Verse 4 bis 6. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadelig vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Der erste Schatz, den wir haben, ist die Auserwählung Gottes. Das Geschenk, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Er hat uns vorherbestimmt zu den Kindern Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Bei manchen Christen, da taucht beim Thema Auserwählung gleich so die Kampfesrüstung auf, weil die einen der Meinung sind, ja, da müsste man sich jetzt drüber streiten, über die Auserwählung, wie genau das funktioniert. Die einen Streithähne, die sagen nämlich, Gott erwählt bestimmte Menschen aus und dann, weil er sie auserwählt hat, kommen sie später zum Glauben an Jesus Christus. Und die anderen Streithähne, die sagen, nee, das stimmt gar nicht, was die Leute da sagen, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass Menschen zum Glauben sich für Jesus Christus entscheiden und Gott aufgrund seines Vorwissens sieht, wer sich einmal für ihn entscheiden wird und deshalb erwählt Gott sie. Und jetzt sage ich euch, wie es wirklich ist. Es ist ein Geheimnis. Im Grunde genommen ist die Auserwählung Gottes ein Geheimnis, das wir gar nicht bis ins Tiefste verstehen und ergründen können. Weil würden wir Gott und seine Ratschläge bis ins Tiefste hinein ergründen können, dann wären wir ja gleich wie Gott, aber wir sind eben geringer wie Gott und deshalb können wir nicht alle Geheimnisse Gottes ergründen bis ins Tiefste. Und die Auserwählung ist so ein Geheimnis. Das wird dann in der Ewigkeit Gott uns wahrscheinlich dann erklären, wie das genau ist. Aber etwas sagt uns die Schrift ganz eindeutig, nämlich, dass wir vor Grundlegung der Welt in Christus auserwählt wurden. Außerhalb von Jesus Christus ist keine Erwählung denkbar. Also es ist nicht so, dass ich als Christopher Hadisaputro einfach so auserwählt worden bin von Gott, sondern Christopher Hadisaputro in Jesus Christus wurde auserwählt. Also so steht es hier. Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat zur Vorgrundlegung der Welt. In Christus sind wir auserwählt und nicht wir an uns selbst, sondern immer in Christus. Außerhalb von Jesus Christus ist die Erwählung nicht denkbar. Und jetzt ist es ja so, dass Jesus Christus vor Grundlegung der Welt schon da war. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus war immer schon da. Jesus ist Gott. Jesus ist Gottes Sohn. Und deshalb, weil Jesus präexistent ist, also vor Grundlegung der Welt schon da war, deshalb konnte Gott uns in Christus schon vor Grundlegung der Welt auserwählen. Bei manchen Gläubigen ist aber aus einem anderen Grund die Auserwählung Gottes nicht unbedingt ein Grund zur Freude, sondern ein Grund der Verunsicherung. Und zwar aus dem Grund, weil manche Gläubigen sich Gedanken machen, bin ich denn überhaupt ein Auserwählter Gottes? Hat Gott mich wirklich auserwählt? Und dann schaut man vielleicht in sein Leben hinein und sieht, ich habe mich ja in diesem Punkt versündigt, hier habe ich versagt, ich kann unmöglich zu den Auserwählten Gottes gehören, so wie ich mich verhalte oder so, das, was ich alles getan habe. Und gerade für solche Menschen kann ich eine ganz befreiende Botschaft sagen. Die Auserwählung ist nicht an unseren frommen Leistungen festzumachen. Nicht an unseren Verhaltensweisen ist die Erwählung festzumachen, sondern daran, dass wir in Christus sind. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Die Bibel ist da in diesem Punkt ganz einfach. Und wer sich bekehrt hat, wer in Jesus Christus ist, der kann sagen, und ich gehöre zu den Auserwählten Gottes, weil ich Christus habe. So einfach ist es. Ist wunderbar. In manchen Sachen ist die Bibel so furchtbar einfach. Und in diesem Punkt ist es auch so einfach. Wenn wir sagen können, ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus als meinen Retter und Heiland angenommen, er ist mein Herr, dann gehören wir zu den Auserwählten Gottes. Und jetzt aus menschlicher Perspektive ist es so, dass wir das nur aus der Rückwärtsperspektive erkennen können. Jawohl, wir sind auserwählt worden. Und zwar können wir deshalb sagen, weil wir uns einmal bekehrt haben und die Wiedergeburt erlebt haben. Also wir können das nur aus der Rückblende sagen, wir gehören zu den Auserwählten Gottes. Aber Gott kann das schon vor Grundlegung der Welt wissen, wer alles zu den Auserwählten Gottes gehört in Jesus Christus. Weil er eben die göttliche Perspektive hat. Aber wir Menschen, wir haben nur die menschliche Perspektive und können von daher nicht sagen, oh, du bist ein Auserwählter, du bist keiner. Und ja, genau. Und jetzt ist mir eins wichtig. Anstatt, dass wir einfach stundenlang über die Auserwählung Gottes diskutieren und uns da theologisch die Köpfe einzuschlagen, das sollen wir nicht machen. Wir sollen auch nicht voller Sorge sein, gehören wir zu den Auserwählten oder nicht, sondern wenn wir uns bekehrt haben, da haben wir Grund, uns zu freuen. Wir haben Grund, uns zu freuen. Gott hat uns auserwählt. Wozu hat er uns auserwählt? Zur Sohnschaft, zur Kindschaft? Dass wir Kinder Gottes sein können. Und wenn wir uns überlegen, was das bedeutet, da sehen wir, das bedeutet eigentlich eine Adelung. Gott adelt uns zu Königskindern. Neulich wurde auch jemand geadelt. Vielleicht hat der eine oder andere das im Fernsehen verfolgt, nämlich die Meghan Markle. Die wurde geadelt durch die Hochzeit mit dem Prinz Harry. Die durfte jetzt eine Prinzessin werden, weil sie eben den Prinz oder eine Herzogin werden, weil sie den Prinz Harry geheiratet hat. Und wir dürfen durch die Verbindung mit Jesus Christus eine viel höhere Adelung haben. Nämlich wir dürfen Kinder des höchsten Königs sein. Kinder von Gott. Ein Riesenvorrecht, was das ist. Und jetzt ist es so mit unserer Auserwählung, mit unserer Adelung zu Kindern Gottes, dass der Adel auch verpflichtet. Wir kennen ja das Sprichwort Adel verpflichtet. Oder kennt man das in der Schweiz nicht so? Ja, jedenfalls in Deutschland, da gibt es das Sprichwort bekannt geworden durch eine Werbung, Adel verpflichtet. Und jetzt ist es so, die Meghan Markle oder jetzt die Herzogin von irgendwo, ich weiß auch nicht mehr genau woher, die hat jetzt Verpflichtungen bekommen, dadurch, dass sie den Prinz Harry geheiratet hat. Nämlich was für Verpflichtungen? Repräsentative Verpflichtungen. Sie repräsentiert jetzt das Königshaus von England und Großbritannien und so. Und genauso ist es eigentlich auch mit unserer Adelung. Dadurch, dass wir Kinder vom Höchsten, von Gott geworden sind, haben wir repräsentative Aufgaben bekommen. Das Recht, Kinder Gottes zu sein, verpflichtet uns, das Königshaus Gottes zu repräsentieren. Und genau das lesen wir auch hier in Vers 4. Da steht, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, und jetzt kommt's, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Hier geht es nicht darum, dass wir quasi das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein, annehmen und dann kommt der Hammer und jetzt müsst ihr und jetzt sollt ihr, sondern jetzt kommt unsere Aufgabe als Kinder Gottes im positiven Sinne. Wir können und sollen jetzt als Kinder Gottes Gott repräsentieren hier in dieser Welt. Wir haben eine neue Stellung bekommen, die Stellung als Kinder Gottes. Und jetzt geht es darum, Gott zu repräsentieren in dieser Welt. Gott ist heilig und tadellos, er ist ganz rein. Gott ist Liebe, so lesen wir es in 1. Johannes 4, Vers 16. Und jetzt geht es als Kinder Gottes darum, hier in dieser Welt Gott zu repräsentieren, sein Wesen wiederzuspiegeln in dieser Welt. Und jetzt ist es natürlich so, bei Kindern, also bei Königskindern ist es nicht anders. Die müssen auch erst groß werden und erzogen werden. Und bis sie mal groß und erzogen sind und wissen, wie man sich an Hof verhält und repräsentiert und so weiter, gibt es ab und zu ein Hinfallen. Und so fallen wir auch immer mal wieder. Wir versagen hin und wieder. Und was tun wir, wenn wir versagt haben? Wir stehen wieder auf. In manchen christlichen Häusern, da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Genau das soll eigentlich unser Motto als Gläubiger sein. Hinfallen, wo wir fallen als Kinder Gottes, da stehen wir wieder auf, richten unsere Krone, erinnern uns, wir sind Kinder Gottes und dann gehen wir weiter. Und dann strahlen wir wieder Gottes Wesen aus in dieser Welt. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Manche Christen, die leben ja nicht unbedingt nach dem Motto, wir sind wer, kann jemand repräsentieren, sondern manche Christen, die sind gefangen in so einer falschen Demutshaltung. Es gibt eine falsche Demut, nämlich die Demut, wo man sagt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich tue nichts. Das ist eine falsche Demut. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich tue nichts. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und da wollen wir uns unserer großen Stellung, unseres göttlichen Adels in Christus bewusst sein und entsprechend auch Gottes Wesen in der Welt widerspiegeln. Wo wir fallen, da stehen wir wieder auf, indem wir Christus unsere Sünden bekennen. Und er vergibt sie uns. Und dann leben wir weiter in der Kraft vom Heiligen Geist. Und letztendlich geht es jetzt, wenn wir in dieser Welt als Kinder Gottes leben, nicht um uns selbst. Dass die Leute uns bewundern, wow, ist das aber eine hochstehende Persönlichkeit und ist der aber gut und so. Sondern, wie es hier in Vers 6 heißt, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Es geht letztendlich zur Verherrlichung Gottes. Gott soll gelobt sein. Was haben wir denn schon dazu geleistet, dass wir Kinder Gottes sein werden durften? Nichts. Nichts. Das ist ein Geschenk Gottes. Wir haben dazu nichts geleistet. Und deshalb gebührt alle Ehre Gott. Der nächste Schatz, den wir miteinander anschauen, steht in den Versen 7 bis 9. Und den können wir überschreiben unter dem Titel Ein neues Leben. Gott hat uns nicht nur den Schatz der Auserwählung gegeben, sondern er hat uns auch den Schatz des neuen Lebens gegeben. Wir lesen: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Zunächst einmal zeigt sich der Schatz des neuen Lebens darin, dass wir die Erlösung durch das Blut von Jesus Christus haben und die Vergebung unserer Übertretungen. Und jetzt könnte man fragen, ist es nicht zweimal dasselbe? Die Erlösung und die Vergebung. Ich muss sagen, das ist nicht unbedingt dasselbe, sondern hier werden zwei verschiedene Aspekte des Erlösungshandelns Jesu ausgeführt. Einmal die Erlösung durch sein Blut. Das meint so viel die Befreiung aus dem Zustand der Sklavenherrschaft der Sünde. Also Erlösung meint die Befreiung aus der Sklavenherrschaft der Sünde. Und Vergebung der Übertretung meint die Vergebung von den einzelnen Tatsünden, wo wir begangen haben. Also es sind zwei unterschiedliche Aspekte von dem Erlösungshandeln Gottes. Und beides hat er am Kreuz von Golgatha gebracht. Zum einen hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz dem Satan seine Macht genommen. Wir lesen dazu Hebräer 2, Vers 14. Hebräer 2, Vers 14, da heißt es: Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Also hier steht es ganz deutlich, durch sein Tod am Kreuz hat Jesus dem Teufel die Macht genommen. Und deshalb müssen wir, die wir zu Jesus gehören, nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, nicht mehr unter der Macht der Sünde leben. Der Teufel, der kann keinen Machtanspruch mehr an uns stellen, weil wir nicht mehr unter seiner Macht leben müssen. Das ist der eine Teil vom Erlösungshandeln, aber zugleich hat Jesus auch die Vergebung von unseren einzelnen Tatsünden erworben am Kreuz von Golgatha. Wir lesen dazu Jesaja 53, Vers 5. Da heißt es: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, also Übertretung unserer einzelnen Tatsünden, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hier wird es ganz deutlich, dass Jesus anstelle von uns die Strafe für unsere einzelnen Sünden getragen hat. Er hat gelitten, damit wir durch ihn Frieden mit Gott haben können. Für diese beiden Aspekte vom Erlösungshandeln Jesu Christi können wir Gott eigentlich gar nie genug dankbar sein. Und das wollen wir sein, dankbar, dass er uns erlöst hat von der Machtherrschaft der Sünde und dass er uns vergeben hat, unsere Sünden, die wir begangen haben, dass wir mit einem reinen Gewissen leben können. Ich glaube, für die meisten Menschen hier in der Schweiz ist es kaum verständlich, warum wir überhaupt Erlösung von der Sklaverei brauchen. Weil wir als Schweizer sind ein freies Volk von freien Bürgern. Wir sind doch nicht Sklaven von irgendjemand, sondern wir können frei und selbstbestimmt unser Leben führen. Und deshalb macht es für viele Menschen hier in der Schweiz schwierig zu verstehen, warum brauchen wir überhaupt Erlösung? Aber gerade das Stichwort der Selbstbestimmung bringt das schön zum Ausdruck, dass wir gerade Erlösung brauchen. Denn Selbstbestimmung, wenn wir diesem Ideal folgen, da werden wir Gott ungehorsam. Achten wir mal drauf. Selbstbestimmt leben bedeutet, ich lasse mein Leben nicht von Gott bestimmen. Gott hat mir nichts zu sagen. Und so werden wir an Gott schuldig. Und im Grunde genommen, wo wir nicht gottbestimmt leben, sondern selbstbestimmt leben, werden wir dem Teufel gehorsam. Denn wie genau hat der Teufel Eva verführt im Paradies? Er hat sie angelogen und hat gesagt, wenn ihr euch über das Gesetz Gottes, über das Gebot Gottes hinwegsetzt, wenn ihr gar nicht auf Gott hört und selbstbestimmt euer Leben führt, also von der Frucht esst, das, was ihr selber möchtet, dann werdet ihr sein wie Gott. Sein wie Gott, selber bestimmen können, wo es lang geht, sich selber Gebote machen können. Dann werdet ihr sein wie Gott. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr glücklich und zufrieden sein. Der Teufel hat immer da die Idee gehabt, schau, euch fehlt noch was, wenn ihr da mit Gott lebt, wenn ihr auf ihn hört. Ihr müsst selber euch noch was dazu holen, über Gott hinweg. Und dann werdet ihr glücklich und zum Frieden. Aber wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, das Gegenteil war bei Adam und Eva der Fall. Statt glücklich und zufrieden wurden Adam und Eva plötzlich von ihrem schlechten Gewissen geplagt. Und statt Segen und Glück mussten Adam und Eva den Fluch der Sünde erfahren. Es ist eine Lüge vom Teufel, dass ein selbstbestimmtes Leben glücklich und zufrieden macht. Nein, Segen und Frieden erleben wir nur in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dort, wo wir auf Jesus hören, dort, wo wir das Erlösungswerk von Jesu für uns in Anspruch nehmen, und wo wir erfahren, jawohl, Jesus schenkt mir Vergebung. Jesus schenkt mir Erlösung vom Herrschaftsanspruch des Teufels. Und jetzt ist mir noch was wichtig zu sagen. Erlösung durch das Blut Jesu, Vergebung von den, das bedeutet nicht, dass wir dann erlöst werden vom Herrschaftsanspruch des Teufels und dann hineinversetzt werden in ein Land der Neutralität, wo wir uns auf neutralem Boden befinden, sondern wir werden erlöst zu dienen dem lebendigen Gott. Es geht darum, dass wir als Erlöste dem lebendigen Gott dienen. Oder wie es in Vers 10 heißt, dass wir Jesus auch als unser Haupt anerkennen, dass Jesus als unser Haupt regieren kann. Und das ist eigentlich das Geheimnis vom Willen Gottes, dass wir in dieser Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus leben. Er ist unser Haupt und wir hängen an ihm als ein Glied an seinem Leib und dass wir ihn als Haupt achten. Und wo wir Jesus Christus als unser Haupt achten, da bedeutet das nicht irgendeine neue Sklaverei, sondern da bedeutet das für uns die größtmöglichste Lebenserfüllung, die es überhaupt gibt. Und warum ist das so? Ganz klar, weil wir ja Jesus Christus unser Leben zu verdanken haben. Er ist unser Schöpfer. Er kennt uns bis in das Tiefste hinein. Er kennt uns sogar besser, als wir selbst uns kennen. Und weil er uns so gut kennt und weil er uns dazu noch liebt und das Beste für uns will, deshalb lohnt es sich, ihn als Haupt von uns regieren zu lassen, auf ihn zu hören und in seiner Nachfolge zu leben. Denn so kann tatsächlich auch sein Plan für unser Leben, seine Gedanken, die er für uns hat, zur Erfüllung kommen. Und deshalb wollen wir treu drin bleiben, ihm nachzufolgen. Deshalb wollen wir darin treu bleiben, auf sein Wort, die Bibel, zu hören. Weil wir wissen, Gott will das Gute für uns. Wenn der Paulus hier Jesus Christus als das Haupt bezeichnet, dann ruft das in uns natürlich auch verschiedene andere Bibelstellen in Erinnerung. Epheser 4, Römer 12, 1. Korinther 12. Dort ist überall die Rede von Jesus als dem Haupt an dem Leib Christi. Die Gemeinde Jesu wird dort verglichen mit dem Leib Christi, wo Jesus Christus das Haupt ist. Zu unserem neuen Leben, das Gott uns schenkt, gehört auch, dass wir in der Gemeinschaft der Gemeinde Jesu leben, als ein Glied von der Gemeinde Jesu. Und jetzt ist es mir ein großes Anliegen, dass wir als Gläubige die Gemeinde nicht einfach nur als Pflicht oder als Termin in der Agenda anschauen, sondern als einen großen Schatz. Die Gemeinde ist wirklich ein großer Schatz. Wenn ich in mein Leben hinschaue, da sehe ich an ganz vielen Punkten, wie die Gemeinde für mich ein großer, großer Schatz geworden ist. Einmal ist die Gemeinde für mich ein großer Schatz deshalb, weil es eine geistliche Heimat für mich ist. Und da habe ich zugleich Familie Gottes, Familie, ein soziales Netz direkt vor Ort, auch wenn ich von einem Ort zum anderen zügel. Also ich bin schon ein paar Mal gezügelt in meinem Leben, habe da verschiedene Ortsgemeinden, war da verschiedentlich Mitglied und immer durfte ich das erleben. Ich komme von einer Familie Gottes in dieselbe Familie Gottes, einfach andere Glaubensgeschwister, mit denen ich dann vor Ort zu tun habe. Und das ist so ein großes Vorrecht gewesen. So, das gilt sogar über die Ländergrenzen hinweg, ist fantastisch. Dieses soziale Netz zu haben, wo wir innerhalb der Gemeinde Jesu haben, innerhalb vom Leib Christi. Und dann ist es auch ein ganz großer Schatz, die Gemeinde zu haben, weil man dort Freud und Leid miteinander teilen kann. Ganz besonders auch bei den Gebetstreffen, wo wir haben, an den verschiedenen Orten. Ich muss sagen, das ist ein Schatz, den ich nicht vermissen möchte. Die Gebetstreffen, wo wir uns austauschen, was beschäftigt uns, wo haben wir vielleicht Probleme, aber auch die Dinge, die uns freuen und wo wir das miteinander teilen können und uns so einander tragen können. Und wenn man hört, da hat der ein oder andere vielleicht eine Not, können wir je nachdem auch praktisch helfen. Die Gemeinde ist aber auch deshalb so ein großer Schatz, weil durch die Beteiligung am Bau der Gemeinde wir am Werk Gottes beteiligt werden. Das ist interessant. Durch die Beteiligung am Bau der Gemeinde werden wir am Werk Gottes beteiligt. Weil Gemeindebau ist letztendlich ein Werk Gottes. Jesus sagt nämlich, ich will meine Gemeinde bauen. Und jetzt werden wir beteiligt an einem Werk, das Ewigkeitswert hat. Das ist fantastisch. Wir dürfen unser Leben einsetzen für etwas, was nicht vergänglich ist. Und das Schöne an der Beteiligung am Gemeindebau ist, wir können uns genau so einsetzen, wie Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns nämlich mit Begabungen und mit Begrenzungen geschaffen. Und für unsere Begrenzung können wir Gott sehr dankbar sein, denn überall, wo wir Begrenzungen haben, können wir Gott dankbar sein, dass Gott dann anderen Leuten Gaben gegeben hat, die dann damit dienen können. Und da müssen wir nicht in unseren Schwächen arbeiten, dort, wo wir Begrenzungen haben. Das ist ja in der Schule so, da wird einem immer gesagt, das ist nicht gut und das ist nicht gut und so, und wird angestrichen. Und wir dürfen in den Gaben, Begabungen arbeiten, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen Gott danken für die Gaben, die er uns gegeben hat. Und die Gaben wollen wir einsetzen zum Bau der Gemeinde Jesu. Sei es der innere Gemeindeaufbau, um die Gläubigen zu stärken, um die Kinder im Glauben zu fördern und so weiter. Sei es der äußere Gemeindeaufbau, wo wir uns dafür einsetzen, dass andere Menschen Jesus Christus kennenlernen können. Und das ist was Wunderschönes, im Gemeindebau beteiligt zu sein, weil wir dort miterleben, dass Gott selbst am Werk ist. Doch jetzt heißt es hier in Vers 10, dass nicht nur die Gemeinde unter dem Haupt Jesus Christus zusammengefasst wird, sondern zur Fülle der Zeiten wird alles unter das Haupt Jesus Christus zusammengefasst, was im Himmel ist und was auf Erden ist. Wenn Jesus das zweite Mal hier auf die Erde wiederkommt, wird er in Macht und Herrlichkeit kommen. Alle Menschen werden dann ihre Knie vor Jesus beugen müssen und anerkennen, Jesus, er ist Herr. Das wird eines Tages passieren, zur Fülle der Zeiten, zu der von Gott bestimmten Zeit. Da wird die ganze Welt, die sichtbare und die unsichtbare Welt, Jesus als Herrn und König anerkennen müssen. Und wir als Gläubige, die wir jetzt schon Glieder am Leib Christi sind, wir haben die Verheißung, dass wir dann mit Jesus mitherrschen dürfen. Das lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 12 oder Offenbarung 2, 26 oder Offenbarung 5, Vers 10. Wir dürfen dann mit Jesus Christus mitherrschen. Wunderbar. Gott beschenkt uns mit einem neuen Leben. Und dass wir in Jesus Christus aber nicht nur hier und heute in dieser Welt reich beschenkt sind, sondern auch im Hinblick auf die Zukunft, das kommt auch in den Versen 11 bis 14 ganz schön zum Ausdruck. Dort heißt es, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. In Christus, da sind wir mit einem neuen Leben beschenkt, aber wenn wir mit Christus verbunden sind, dann gilt für uns auch, dass wir den Schatz vom göttlichen Erbe haben. Das ist was Schönes, wenn man Erbe erwarten kann. Klar, wenn man erbt, stirbt in der Regel auch jemand, zumindest in menschlicher Seite, dann ist es eine traurige Angelegenheit. Doch bei Gott, da können wir ein Erbe erwarten, obwohl er nicht stirbt. Denn Gott ist ewig. Wir können von ihm also ein Erbe haben und müssen dabei nicht trauern, sondern können uns nur freuen. Und worin dieses Erbe besteht, haben wir zum Teil schon gesehen. Nämlich den Teil haben wir gesehen, dass wir bei Jesu Wiederkunft mit ihm zusammen herrschen können. Aber dann besteht das Erbe noch aus weiteren Teilen. Das Erbe, das wir bei Gott haben können, besteht auch darin, dass wir eine ewige Wohnstatt bei Gott haben können. Wir lesen dazu gerade Johannes 14, die Verse 2 und 3. Da sagt Jesus: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus bereitet uns eine wunderbare Wohnung vor, in der Gegenwart Gottes. Es ist ganz unterschiedlich, wie wir heute wohnen. Die einen, die haben vielleicht Wohnstätten, wo es das ein oder andere zu beklagen gibt. Vielleicht hat man sich über die lieben Nachbarn oder eben nicht ganz so lieben Nachbarn zu beklagen. Vielleicht sind bei dem einen oder anderen die Platzverhältnisse etwas eng. Vielleicht ist man bei einer lauten Straße oder so. Vielleicht hat man etwas zu beklagen. Und wenn dem so ist, da haben wir Grund zur Freude. Es kommt besser. Es kommt besser. Wir haben einen Trost, auf uns wartet eine wunderbare Wohnstätte, wo wir nichts auszusetzen haben. Vielleicht haben die ein oder anderen unter uns das Glück, auch eine Wohnstätte schon jetzt zu haben, wo sie nichts zu bemängeln haben. Also das wünsche ich jedem. Bei uns ist es zurzeit so, wir fühlen uns so glücklich an unserer Wohnstätte, wir haben da nichts momentan zu beklagen, außer dass es ein bisschen viel zu putzen gibt. Und ja, wir als Familie dürfen ja zurzeit wirklich staunen, wie Gott uns mit unserer Wohnstätte beschenkt hat. Doch etwas wollen wir dabei nicht vergessen, das ist nur Zwischenstation. Und wenn wir uns jetzt schon so freuen können über unsere jetzige Wohnstätte, dann werden wir uns noch viel, viel in einem größeren Ausmaß über die zukünftige Wohnstätte freuen können. In meinem Studierzimmer, in meinem Büro, da hängt folgendes Bild, ist vielleicht künstlerisch nicht ganz so enorm bewundernswert, aber es ist für mich emotional ein wichtiges Bild, denn das hat meine Familie gemalt. Der Simon hat einen Teil gemalt, einen Teil hat die Noemi gemalt, und ein Teil hat meine Frau geschrieben. In der Zeit, wo wir vom Zürichsee weg auf den Sprüngen waren, noch nicht nach Ersingen gezogen waren, da hat der Simon so sein Traumhaus gemalt, die Noemi hat den Himmel gemalt. Und also da sieht man da die Sterne und die Planetenumlaufbahn und so, und dann ein paar Blumen. Ja. Und die meine Frau hat dann den Bibelvers draufgeschrieben aus Hebräer 13, Vers 14. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Ja, wir dürfen, auch wenn es wir hier gut haben auf der Erde, uns voller Vorfreude auf den Himmel freuen. Es kommt noch besser. Wenn man gerade so die Gedanken wälzt, das Erbe zu haben, das göttliche Erbe zu haben, bedeutet, auf uns wartet etwas ganz Fantastisches in der Zukunft. Da könnte einem fast der Gedanke kommen, ein atheistischer Philosoph könnte recht haben. Nämlich ein Philosoph, der dem Christentum vorgehalten hat, die Gläubigen, die werden nur auf das Jenseits vertröstet. Aber für das Diesseits hat das Christentum, hat der Glaube gar nicht so viel zu bieten. Hat der nun recht oder hat er nicht recht? Nun, es stimmt natürlich, dass ein Großteil unseres Erbes noch aussteht. Wir warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf den Zeitpunkt, bis wir dieses Erbe in Besitz nehmen können. Aber es heißt nicht, dass wir noch nichts haben. Wir haben nämlich schon eine Anzahlung vom Erbe bekommen. Oder wie es hier heißt, dass Gott uns den Heiligen Geist als Unterpfand gegeben hat. Übrigens, das ist ein Vers 13 ist ein ganz wichtiger Vers für uns, wenn wir verunsichert sind im Hinblick auf den Heiligen Geist, wann wir den Heiligen Geist bekommen. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir gläubig werden, wo wir uns bekehren und die Wiedergeburt erleben, bekommen wir den Heiligen Geist. Da braucht es kein zweites Ereignis dazu. Also einfach das als Klammerbemerkung. Das ist ganz entscheidend. Und jetzt ist der Heilige Geist für uns sowas wie eine Anzahlung, ein Unterpfand. Oder wir können auch sagen, ein Erbvorbezug, wo wir haben. Also bin ja meinen Eltern und auch meinen Schwiegereltern sehr dankbar, dass sie mit dem Vererben nicht einfach nur gewartet haben, bis sie dann mal gestorben sind, sondern sie haben meiner Frau oder mir jeweils einen Erbvorbezug gegeben, weil sie gewusst haben, die können das Geld jetzt schon brauchen, damit sie sich dann was Hübsches leisten können. Und damit konnten wir dann auch einen Teil unserer Liegenschaft bezahlen. Aber so wie jetzt die Eltern oder Schwiegereltern gewusst haben, die brauchen jetzt schon was, hat Gott auch gewusst. Wir als Gläubige, wir als Kinder Gottes brauchen auch wie ein Erbvorbezug, den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wo wir den Heiligen Geist haben, da dürfen wir und durften wahrscheinlich in der Vergangenheit schon vielfach erleben, wie das uns zum Segen wurde. Einmal, so heißt es hier, der Heilige Geist ist eine Versiegelung. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und das meint so viel wie, der Heilige Geist gibt uns eine Gewissheit. Der vergewissert uns, dass wir Kinder Gottes sind. Übrigens steht es genauso in Römer 8, Vers 16. Dort heißt es, dass der Geist, gemeint der Heilige Geist, unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Bei mir gab es mal einen Zeitpunkt, wo ich verunsichert war. Bin ich ein Kind Gottes oder bin ich kein Kind Gottes? Und zwar war das in einem Jungscherlager, wo man dann auch zur Bekehrung aufgerufen hat. Es waren Mitarbeiter da, zu denen man gehen konnte. Und ich habe mich dann gefragt, ja, muss ich jetzt auch da in die Seelsorge gehen oder muss ich das nicht tun? Und dann habe ich mich an einen Bibelvers erinnert. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe doch Jesus in mein Leben aufgenommen, also bin ich ein Kind Gottes. Was ist da genau passiert? Der Heilige Geist, der hat mir das vom Wort Gottes inspiriertem Wort Gottes erklärt und gesagt, das, was hier steht, das gilt auch für dich. Weil du das gemacht hast, was hier steht, gilt das für dich. Du bist ein Kind Gottes. Und dann war die Sache für mich klar. Ich muss nicht dann nochmal in die Seelsorge. War dann sehr happy drüber. Genau. Also der Heilige Geist ist uns ein Siegel, der uns Heilsgewissheit gibt. Und dann ist der Heilige Geist für uns auch ein Tröster. Jesus hat ja gesagt, ich will euch einen anderen Tröster senden. Gemeint hat er damit den Heiligen Geist. Und das durften wir sicher auch schon sehr oft erfahren, den Heiligen Geist als Tröster. Wo wir in schwierigen Zeiten drin waren, vielleicht ganz schwierige Lebensumstände. Und wie dann der Heilige Geist uns durch das Wort Gottes getröstet hat. Wo das Wort Gottes zu uns in besonderer Weise gesprochen hat und wir erleben durften, jawohl, ich habe Trost. Ich habe da jemand, der mich nicht alleine lässt. Oder wo wir den Frieden im Heiligen Geist erlebt haben. Die besondere Gegenwart Gottes, wo wir, obwohl die Umstände ganz schwierig waren, gelassen bleiben durften. Oder wir durften als Schatz die Freude im Heiligen Geist erleben. Das kennt ihr vielleicht auch. So besondere stille Zeiten. Nicht jede stille Zeit ist so. Aber es gibt so Momente von der stillen Zeit, wo man im Gebet ist oder das Wort Gottes liest. Und dann wird man wie getroffen, wie von einer Sternstunde, wo einem der Himmel aufgeht und wo man erfüllt wird von großer Freude. Man muss sagen, durch göttliche Freude, die man da erlebt. Gerade wenn wir solche Erfahrungen machen, sei es so Sternstunden der göttlichen Freude, sei es Stunden, wo wir in besonderer Weise den Frieden Gottes, den tiefen Frieden Gottes erleben, sei es Stunden, wo wir den Trost Gottes auf besondere Weise erleben, überall dort bekommen wir eine leise Vorahnung von dem, was einmal sein wird. Denn das, was wir so erleben, ist erst der Erbvorbezug. Die Vollendung, die wartet noch, die Fülle des Erbes, das wir erwarten. Und diese Aussicht, die wir haben können, die lässt uns voller Hoffnung sein. Voller Hoffnung dürfen wir in die Zukunft blicken. Aber wir müssen nicht nur hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, sondern wir dürfen schon jetzt aufgrund von dem Erbvorbezug des Heiligen Geistes hier und jetzt ein verändertes Leben führen. Und dieses veränderte Leben hat ein Ziel, das Ziel von der Verherrlichung Gottes. Die ganze Schatzkiste des göttlichen Segens geht im Gleichschritt einher mit dem Lob der Herrlichkeit Gottes. Gott segnet uns und zugleich ist es unsere Aufgabe, zur Verherrlichung Gottes zu leben. In Vers 6, da heißt es, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 11, damit wir... Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Und dann Vers 14, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, Gott beschenkt uns mit einer ganz großen Schatzkiste voll Segen. Und als Antwort darauf wollen wir ganz zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für den großen geistlichen Segen, wo wir in dir haben dürfen. Herr, lass uns das nie vergessen. Für das Vorrecht, was wir haben können, Kinder Gottes zu sein, Auserwählte zu sein. Und uns ist es ein Anliegen, zu deiner Verherrlichung zu leben. Wir danken dir für das neue Leben, das du uns gegeben hast, dass wir dir Erlösung durch dein Blut haben dürfen, dass wir nicht mehr unter der Machtherrschaft des Teufels leben müssen und den Lügen Satans glauben müssen, sondern dass wir in dir ein neues Leben haben dürfen, wo der Schöpfungsplan Gottes zur Erfüllung kommen kann. Und danke für das Erbe, das wir erwarten dürfen, das himmlische Erbe, das himmlische Jerusalem, die Stadt, die du für uns vorbereitet hast und am Vorbereiten bist. Und danke, dass wir auch jetzt schon den Heiligen Geist als Erbvorbezug haben dürfen, der uns Kraft gibt, der uns Trost gibt, der uns eine Hilfe ist. Wir danken dir von Herzen und wir wollen dich verherrlichen mit unserem Leben. Amen.